Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium. Und darum lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 9. Das Lukas-Evangelium, Kapitel 9. Wir lesen miteinander die Verse 51 bis 56. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor seinem Angesicht her, und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie: Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfalle und sie verzehren soll? Er wandte sich aber um und schalt sie, und sie gingen nach einem anderen Dorf. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Herr Jesus, du himmlischer und heiliger und herrlicher König, du Sohn Gottes und Erlöser, wir rufen zu dir, erbarme dich unser, denn wir brauchen deine Weisheit und deine Hilfe und deine Führung, denn auf uns selbst gestellt können wir nur scheitern und nur versagen. Und so, Herr, gib uns deine Kraft und deine Gnade, dein Geist auch jetzt, wenn wir dein Wort betrachten. Lehre uns, deine Knechte und deine Mägde wollen hören. Wir danken dir, dass du unser Gebet erhörst, um deines Namens willen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Dieses Kapitel 9 im Lukas-Evangelium zeigt uns, wie sehr die Jünger, wie sehr die Apostel Jesu Christi Korrektur nötig hatten. Erinnere dich, auf dem Berg der Verklärung, wo Christus ermutigt wurde, den Weg des Leidens zu gehen, meinte Petrus, dass es gut wäre, Hütten zu bauen und zu bleiben auf dem Berg der Verklärung. Er musste korrigiert werden. Dann bat man die Jünger, einen Dämon auszutreiben, aber sie konnten es nicht wegen ihres Kleinglaubens. Sie mussten korrigiert werden. Dann verkündigte Christus ihnen das zweite Mal, dass er leiden wird, und sie verstehen nichts davon, ja, sie befragen ihn nicht einmal diesbezüglich. Und dann kommen böse Gedanken in den Herzen der Jünger auf, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Sie mussten korrigiert werden. Und dann spricht Johannes davon, dass sie jemanden gewährt haben, Dämonen auszutreiben. Und Christus musste sie wiederum korrigieren. Und jetzt noch ein Fehler, wofür Christus sie tadeln muss. Ein Fehler nach dem anderen. Und tatsächlich, das Christentum, unser Glaube, ja die Heilige Schrift ist so ehrlich, was die Fehler, die Vergehen, das Versagen der Jünger Jesu angeht. Denk einmal an all die Männer Gottes. Geh sie alle durch. Von Abraham über Mose oder David oder der Apostel Petrus oder hier Jakobus und Johannes. Sie alle. Die Heilige Schrift zeigt uns auf ehrlichste Weise ihr Versagen. Wisst ihr, wenn man eine Religion erfinden möchte, dann würde man solche Dinge nicht aufnehmen. Wenn man doch das Christentum verbreiten will, dann führt man doch nicht in den offiziellen Dokumenten des Christentums ihre Irrtümer, ihre Sünden, ihre Fehler, die Fehler der Führer auf. Das würde man doch alles weglassen, wie wir es finden im Koran, die Lehre im Islam, dass kein Prophet jemals einen Fehler tut. Und darum kopiert der Koran vieles aus der Heiligen Schrift, aber er lässt alle Fehler weg, denn ein Prophet sündigt nicht. Ja, aber das ist nicht die Wahrheit. Und die Heilige Schrift, sie verheimlicht es uns nicht. Die Heilige Schrift zeigt uns die Wahrheit auf, dass die größten und geistlichsten und vorbildlichsten Männer Sünder sind und versagen und große Fehler tun. Das tut die Heilige Schrift, weil sie inspiriert ist durch den Geist Gottes, der Geist der Wahrheit ist. Aus mehreren Gründen heraus berichtet die Heilige Schrift davon. Nun zunächst einmal, weil es wahr ist. Noch einmal, auch die heiligsten und geistlichsten und größten Glaubenshelden, die du dir vorstellen kannst, du musst verstehen, dass auch sie auf sich selbst gestellt nichts als Versager sind. Die Perspektive ist wichtig. Selbst die stärksten im Geist, die vorbildlichsten Frauen, die stärksten Männer Gottes versagen und fallen und sündigen. Vielleicht sagst du ja, und ich ganz besonders. Ja, und jeder wahre Christ, der sich recht erkennt, wird dies über sich sprechen. Und wir Pastoren sprechen das über uns selbst. Wir versagen, wir machen Dinge falsch. Wir müssen von Christus korrigiert werden. Denn die Heilige Schrift zeigt uns das in aller Deutlichkeit, damit wir erkennen, dass wir alle allesamt nur einen brauchen. Christus, den Erlöser. Wir alle brauchen in gleicher Weise Vergebung der Sünden und Erlösung. Gottes Wort zeigt uns die Realität. Wir sind alle allesamt Sünder, die nur aus Gnade gerettet werden. Und keinem Menschen gebührt irgendwie die Ehre als allein dem Erlöser. Dass wir unsere Schuld erkennen und die Schuld der Heiligen durch alle Zeit hindurch, sollte uns nur umso mehr Christus kostbarer machen, der tatsächlich ohne Fehl und ohne Tadel ist. Ihm gebührt alle Ehre. Er ist vollkommen. Er ist der Erlöser. Auf ihn schauen wir. Aber dass uns die Heilige Schrift all die Fehler und das Versagen der Heiligen zeigt, sollte auch eine Warnung für uns sein. Dass wir ihre Fehler nicht auch begehen. Dass wir lernen von ihrem Versagen. Und gleichzeitig, ihr Lieben, steckt darin auch eine gewaltige Ermutigung. Denn wenn doch die größten Heiligen versagt haben und gesündigt haben, aber Gott hat ihnen aufgeholfen und hat sie dennoch gebraucht und sie sind dennoch Vorbilder im Glauben, ja, dann vermag er auch uns zu helfen. Wenn wir fallen und wenn wir versagen, haben wir nicht den Psalm 145 studiert, wo es heißt, Vers 14, der Herr stützt alle Fallenden, er richtet auf alle Niedergebeugten? Ja, wie viele Male bist auch du schon hingefallen und der Herr hat sich deiner immer wieder angenommen und dich aufgerichtet und dir vergeben. Welch eine Ermutigung, das in der Heiligen Schrift zu sehen, ja das sogar an den Aposteln zu sehen. Nun lasst uns sehen, was der große Fehler der Jünger hier war und wie Christus sie korrigiert hat. Aber wenn wir uns die Fehler oder den Fehler hier der Jünger anschauen, dann mag es vielleicht sein, dass der Heilige Geist auch dich überführen möchte und dich tadeln und zurechtweisen möchte. Es ist nämlich ganz einfach, immer darüber nachzudenken, was andere falsch machen. Es ist eine ganz andere Sache, das Wort Gottes auf sich persönlich anzuwenden und sich persönlich tadeln zu lassen. Jesus sagt in Offenbarung Kapitel 3, Vers 19, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Woran erkennt man denn, ob Jesus jemanden wirklich liebt? Nun nicht daran, dass er so bleiben kann, wie er ist, sondern dass Jesus alle, die er liebt, überführt und züchtigt. Ein Christ ist nicht ohne Sünde, so viel steht fest. Aber ein Christ ist auch nicht ohne Überführung und Züchtigung. Jeder wahre Nachfolger Jesu wird vom Herrn zurechtgewiesen. Und darum freue dich über jede Überführung, über jede Zurechtweisung vom Herrn, denn darin erkennst du seine Liebe zu dir. Darum sei eifrig. Und tu nun Buße. Lasst uns nun schauen mit einem demütigen Herzen, was der Herr uns lehrt in diesem Abschnitt. Vers 51. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Tatsächlich haben wir es hier mit einem Wendepunkt im Lukas-Evangelium zu tun. Es ist der Beginn eines neuen Abschnittes, könnten wir sagen. Bisher predigte Christus und heilte vor allem in der Region um Galiläa. Und nun aber macht er sich auf zum Zentrum. zur Hauptstadt, nach Jerusalem. Wozu? Wozu richtet er sein Angesicht auf Jerusalem? Es heißt hier, die Tage seiner Aufnahme sind erfüllt in Vers 51. Das heißt, nach Gottes ewigen Ratschluss war die Zeit nun erfüllt. Sie war gekommen, dass er sein Leben nun opfern sollte. Am Kreuz, um aufzuerstehen, um dann in den Himmel aufzufahren und wieder aufgenommen zu werden in die ewige Herrlichkeit. Diese Zeit ist nun gekommen, sie zu erfüllen. Und er geht nach Jerusalem, tatsächlich um sein Leben zu geben. So sagt er später in Lukas 13, ab Vers 33, doch ich muss heute und morgen und am folgenden Tag wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkomme. Jerusalem, Jerusalem, das da tötet die Propheten und steinigt, die ihn zu ihm gesandt sind. Auch in Lukas 18 geht glasklar hervor, warum Christus nach Jerusalem geht. Da heißt es ab Vers 31, er aber nahm die 12, also die Apostel, zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hingeschrieben ist. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Also wenn Christus sein Angesicht auf Jerusalem richtet, dann richtet er sein Angesicht darauf zu sterben und das Werk der Erlösung zu vollenden. Und siehst du hier diese Entschlossenheit unseres Retters, wie Christus vollkommen entschieden ist, den Weg ans Kreuz zu gehen und sein Leben zu opfern. Er war nicht zögerlich, er war nicht zaghaft, er war völlig entschlossen, es gibt kein Zurück. Es war kein Versehen, es war keine Überraschung für ihn, dass er starb. Es war sein fester Wille, seinen Schluss. Und darum heißt es in Johannes Kapitel 10, da spricht Christus in Vers 18, niemand nimmt mein Leben von mir. Niemand. Ich setze es ein von mir selbst aus, steht da wörtlich. Ich setze es ein von mir selbst aus. Er ist fest entschlossen, vollkommen fixiert, sein Angesicht darauf gerichtet, sein Leben zu geben und er weicht nicht zurück. Siehst du diese Entschlossenheit unseres Retters? Er tat das für dich und für mich. Nicht zögerlich, nicht zaghaft, sondern vollkommen bereitwillig, mit ganzer Hingabe. In Jesaja Kapitel 50 spricht Christus, der Knecht Gottes. Da sagt er, ich bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wange den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Aber der Herr, Herr, hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein gemacht. Das heißt, er wich nicht zurück. Er war nicht zögernd, er war unbeirrt, er steuert auf sein Ziel hin, um sein Leben zu geben, um dann aufgenommen zu werden in Herrlichkeit. Dazu ist er gekommen. Eigentlich müsste man sagen, müsste man doch fliehen, man müsste genau in die gegengesetzte Richtung weglaufen, überall hin, nur nicht nach Jerusalem. Doch er hat sein Angesicht hart gemacht wie Kieselstein. Das heißt, er geht diesen Weg, komme was wolle, und nichts und niemand hält ihn auf, denn dafür ist er gekommen. Was für einen entschlossenen, was für einen unbeirrten Retter haben wir, der nicht zögerte, uns zu erlösen. Ihm sei Lob und Dank, ewig Lobpreis dafür. Auf seinem Weg nach Jerusalem erhielt Christus keine Unterstützung von seinen Jüngern. Der Vater sprach aus der Wolke, die Verherrlichten Mose und Elia erschienen, und auch Engel erschienen ihm später, um ihn zu stärken. Aber keine Unterstützung von seinen Jüngern und auch von keinem anderen Menschen, sondern Ablehnung und Widerstand auf diesem Weg. Ab Vers 52. Und er sandte Boten vor seinem Angesicht her, und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Ihr Lieben, ihr wisst, das ist etwas, was Christus generell erlebte. dass er nicht aufgenommen wurde. Schon bei seiner Geburt fand man keine Herberge für ihn. Aber es heißt doch generell über ihn in Johannes 1, Vers 11, er kam in das Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Sie nahmen ihn nicht auf. Das ist das, was Jesus durch sein ganzes Leben hindurch erlebte. Und so auch hier bei den Samaritern. Dabei kam Christus hier nicht unangekündigt. Er schickt Boten voraus. Seht ihr, wie höflich und zuvorkommend und freundlich er ist? Er überrascht sie nicht einmal. Er schickt Boten voraus. Er sendet Menschen, die sie auf sein Kommen vorbereiten sollen. Und das tut der Herr seit jeher. Er sendet immer Boten voraus, damit die Menschen ihn doch aufnehmen. Damit sie ihn nicht ablehnen. Denn der Retter, der König kommt. Und was für eine Ehre. Eigentlich müsste das ganze Dorf in Bewegung sein. Alles müsste vorbereitet werden für die Ankunft Jesu. Er müsste als Ehrengast empfangen und auf Händen getragen werden. Er ist der Sohn Gottes. Aber was Christus hier erlebt, ist nichts als Ablehnung und Verachtung. Nun, woher kommt diese Ablehnung? Vers 53. Sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Nun müssen wir erstmal verstehen, wer diese Samariter überhaupt waren. Es geht um Bewohner, die in der Region, grob gesagt, zwischen Galiläa im Norden und Judäa im Süden gewohnt haben. Also grob gesagt in der Mitte von Israel. Was waren das für Menschen? Nun, vor langer Zeit hatte der König von Assyrien Israel erobert und ließ dann Juden von dort deportieren nach Babylon. Und holte dann aus Babylon Menschen, um in diesem Land zu leben, Samaria. Und dann erfahren wir, diese Menschen fürchteten den Herrn nicht. Und darum sandte der Herr Löwen, die diese Menschen töteten. Das bekam die Regierung mit. Und dann sagten sie, woran liegt das? Nun, es wird daran liegen, dass diesen Siedlern nie beigebracht wurde, den Gott dieser Nation zu verehren. Also sandten sie einen Priester, der diese Siedler belehrte, doch Gott zu verehren. Das heißt, sie fingen an, plötzlich Jahwe, plötzlich den Gott Israels anzubeten. Sie verehrten aber gleichzeitig noch weiter ihre Götter. Und so entstand ein Mischvolk. Sie vermählten sich sogar mit den Juden. Es entstand ein Mischvolk. Sie waren nicht wirklich jüdisch. Sie verstanden sich aber als Juden. Sie sagten, sie glauben die 5 Bücher Mose. Und sie wollen sich halten an das Gesetz Gottes. Als Zerubabel aus dem Exil zurückkehrte, um den Tempel aufzubauen, wieder zu erbauen, kamen die Samariter tatsächlich. Und sie sagten, wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr. Und ihm opfern wir seit den Tagen Esarhaddons, des Königs von Assyrien, der uns hierher heraufgeführt hat. Und wir wissen, Zerubabel lehnte es ab. Und diese Ablehnung, die sorgte für viel Hass und Widerstand auf Seiten der Samariter. Und letztendlich kam es dazu, dass sie ihr eigenes Heiligtum bauten, und zwar auf einen anderen Berg, nicht auf Zion, auf den Tempelberg in Jerusalem, sondern auf dem Berg Gerazim. Und wir lernen viel über diese Samariter, zum Beispiel in Johannes 4, wo Jesus diese Unterhaltung mit der Samariterin hat am Brunnen. Hier erfahren wir, dass die Samariter behauptet haben, dass sie echte Juden sind. Denn die samaritische Frau, sie sagt zum Herrn, du bist doch wohl nicht größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gab. Also sie sagen, Jakob ist ihr Vater. Und Jesus, und da heißt es dann weiter ab Vers 20 im Johannes Kapitel 4, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr, das heißt ihr Juden, sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Und Jesus spricht zu ihr, Frau. Glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Also Christus ist hier sehr klar. Ihr seid keine Juden. Ihr betet nicht den Herrn an, als kenntet ihr ihn wirklich. Das Heil kommt von den Juden. Ihr seid keine Juden. Christus ist hier klipp und klar. Und tatsächlich gibt es die Samariter sogar bis heute noch. Sie leben vor allem um den Berg Gerazim, in dieser Gegend. Und sie bringen heute noch Opfer dar und sagen, dass sie die 5 Bücher Mose halten wollen. Und sie verstehen sich als das wahre Israel. Sie lehnten aber die Gottesanbetung in Jerusalem ab und darum gab es diese Feindseligkeit zwischen diesen beiden Völkern. Vers 53, und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Das heißt, das Letzte, was ein Samariter tut, ist einen Juden zu helfen, nach Jerusalem zu gehen. Überall hin, nur nicht nach Jerusalem. Es ging so weit, dass sie sogar Pilgerer, die also aus dem Norden von Galiläa sich aufmachen wollten nach Jerusalem, dass sie aufhielten. Und der Geschichtsschreiber Josephus, der Jüdische, der teilt uns sogar mit, dass es sogar vorkam, dass Juden umgebracht wurden von Samaritern. Und überlegt euch, was sie hier verpasst haben. Überlegt ihr einmal, wie gnädig und barmherzig Christus überhaupt ist, dass er sich hier zu diesen Samaritern aufmacht. Wir lesen in Johannes 4, Vers 9, denn die Juden verkehren nicht mit Samaritern. Das heißt, ein Jude begegnet keinen Samariter, man spricht nicht mit ihnen. Samariter, das war sogar eine Beleidigung für einen Juden. Darum lesen wir in Johannes 8, Vers 48, die Juden aber antworteten und sprachen zu Jesus, sagen wir nicht zu Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Also ein Samariter zu sein, ist eine schlimme Beleidigung für einen Juden. Und eigentlich würden Juden niemals in die Mitte der Samariter einkehren, sondern wenn du dir die Landkarte anguckst, haben sie tatsächlich immer einen weiten Bogen gemacht. Sie haben einen langen Umweg in Kauf genommen, damit sie nicht zu den Samaritern gehen müssen. Aber nicht so Christus. Siehst du seine Gnade und seine Freundlichkeit, dass er zu ihnen kommt und einkehren will bei ihnen? Christus will ihnen so nahe kommen, mit seinen Zeichen und Wundern, mit der ewigen Rettung. Und sie lehnen das alles ab. Was für eine Tragödie. Was haben sie da verpasst? Vielleicht ist auch jemand heute hier, der ganz genauso ist. Jesus kommt dir so nahe, steht im Grunde vor der Tür, mit all seinen Segnungen. Mit der Vergebung, der Schuld, mit seiner Erlösung. Und du hast so viel von ihm gehört und seine Boten haben dir von ihm verkündigt. Und du verpasst es. Du lehnst es ab. Die Schrift sagt, such den Herrn, solange er nahe ist. Möge es nicht so sein in deinem Leben, dass du diese Segnungen des Herrn, die ewige Erlösung, verpasst. Vers 52, und er sandte Boten vor seinem Angesicht her und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Nun, wie reagieren jetzt die Jünger darauf? Natürlich hat sich schon viel angestaut bei den Jüngern. Die hatten schon von klein auf an gelernt, dass man Hass und Verachtung gegenüber den Samaritern hat. Denn sie waren im Grunde die Irrlehrer, die Feinde des reinen Gottesdienstes, des heiligen Volkes Gottes. Und zu Recht haben die Israeliten mit ihnen nichts zu tun haben wollen, als zum Beispiel der Tempel gebaut wurde. Und dann gehen sie noch so mit Christus um. Und da platzt Jakobus und Johannes der Kragen. Vers 54. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll? Also diese Reaktion hier ist rigoros. Keine Gnade für diesen Menschen, sofortige Vernichtung. Aber warum denken die Jünger wohl, dass sie hier in dieser Weise so reagieren sollten? Nun zunächst einmal müssen wir feststellen, dass die Ehre ihres Meisters ihnen wichtig war. Dafür sind sie eigentlich zu loben, dass sie solch ein Eifer haben für den Namen Jesu. Das heißt, sie schauen nicht einfach zu, wie ihr Herr so beleidigt und so behandelt wird. Wie der Reformator Johannes Calvin sagte, ein Hund bellt, wenn das Herrchen angegriffen wird. Was für ein Feigling wäre ich, wenn Gottes Wahrheit angegriffen wird und ich einfach still bleibe? Zunächst einmal ist es etwas Lobenswertes, solch eine Eifer zu haben für die Ehre des Herrn. Es ist auch lobenswert, dass sie hier an die Macht Jesu Christi glauben, dass er so etwas zustande bringt. Denn sie haben erkannt, wie mächtig und gewaltig er ist. Auf seinen Befehl her kommt das Gericht Gottes. Und es ist gut, das zu erkennen, dass Christus der heilige Richter ist und dass es ein gewaltiges Unrecht ist, so mit ihm umzugehen. dass sie erkennen, was die Samariter eigentlich verdienen, dass Feuer vom Himmel über sie regnen müsste. Und es ist auch positiv, dass sie hier nicht eigenmächtig vorgehen, sondern zunächst ihren Meister fragen, was sein Wille ist. Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfalle und sie verzehren soll? Es ist auch lobenswert, dass sie anscheinend die Heilige Schrift vor Augen haben. Sie sahen ja vor kurzem Elia auf dem Berg der Verklärung und so dachten sie an die Taten Elias, der vor allem in Samaria, also genau in dieser Gegend, wirkte. Und gewisse Handschriften fügen darum hinzu, wie auch Elia tat. Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es Elia tat? Damit meinen sie diese Szene aus 2. Könige 1. Da lesen wir, wie 50 Soldaten zu Elia kommen und ihn rufen und nicht sonderlich Respekt und Ehrfurcht vor ihm zeigen. Und Elia ruft, Feuer vom Himmel, und sie werden alle verzehrt. Und das geschieht dann noch ein zweites Mal. Wieder kommen 50 Soldaten und rufen ihn. Und Elia ruft wieder Feuer vom Himmel und sie werden alle verzehrt. Aber dann beim dritten Mal beugt der oberste dieser Soldaten seine Knie und fleht demütig und sie werden verschont. Wie viel mehr haben die Samariter hier verdient, ausgelöscht zu werden? Denn wie viel größer ist Christus, der Messias, der König aller Könige? Ja, das ist, was sie zu Recht verdient haben. Sind sie nicht völlig im Recht, so für ihren Herrn zu eifern und das gerechte Strafmaß über die Samariter zu bringen, gemäß dem Vorbild Elias? Nun, bei all den Lobenswerten, was man darin finden könnte, wie sie hier reagiert haben, sehen wir doch, dass Christus kein Lob hier für sie übrig hat, sondern sie tadelt. Vers 55. Er wandte sich aber um und schalte sie. Das heißt, er tadelte sie. Er musste sie scharf zurechtweisen und ernstlich ermahnen. Aber was war denn jetzt das Problem? Was haben sie denn jetzt falsch gemacht? Nun, ganz einfach. Sie haben nicht verstanden, dass Christus nicht erschienen ist, das Strafgericht des Gesetzes Gottes zu bringen, sondern die Gnade des Evangeliums. Christus kam tatsächlich unerwartet freundlich, sodass Johannes der Täufer sogar darüber irritiert war. Er kam nicht mit Feuer und Strafe, er brachte kein Blutvergießen, nicht die Vergeltung, sondern er brachte Heilung und Vergebung und Gnade. Er war friedfertig und sanftmütig, von Herzen demütig. Er kam, um die Zeit der Gnade auszurufen, die Zeit der Erlösung, die frohe Botschaft. Und sie dachten immer noch, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wo er die Gottlosen auslöschen wird und mit Gewalt seine Herrschaft aufrichten wird und die Vergeltung des Herrn bringt über alle Gottlosen. Vers 55. Er wandte sich aber um und schalt sie. Andere Handschriften fügen jetzt hinzu, dass er sagt, wisst ihr nicht, welchen Geistes ihr seid? Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, Menschenseelen zu verderben, sondern zu retten. Und in der Tat, das ist es, was sie nicht begriffen haben. Er ist nicht gekommen, um zu töten, sondern um sich töten zu lassen. Christus ist gerade auf dem Weg nach Jerusalem, fest entschlossen, sein Leben zu opfern, damit eben nicht das Feuer kommt über seine Jünger und über viele der Samariter, opfert er sein Leben. Aber die Jünger wollen die sofortige und vollständige Vernichtung. Sie haben nicht die eigentliche Mission des Christus erkannt, der kam, um zu retten, statt zu verderben. Es heißt in Johannes 3, Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und versteht mich hier nicht falsch und versteht diesen Text nicht falsch, denn Christus wird auch noch gesandt, um das Gericht mit Feuer zu bringen. Es heißt in 2. Thessalonicher Kapitel 1, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammenden Feuer. Damit übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Ja, Christus wird kommen mit Feuer, es wird Feuer regnen vom Himmel, aber jetzt nicht. Jetzt war nicht die Zeit des Verderbens, sondern die Zeit des Rettens. Wie es heißt im Buch Prediger, Kapitel 3, ab Vers 1, für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und für jedes Vorhaben unter den Himmeln gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen. Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen. Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen. Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Zeit fürs Steine werfen und Zeit fürs Steine sammeln. Zeit fürs Umarmen und Zeit fürs sich fernhalten vom Umarmen. Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verlieren. Zeit fürs Aufbewahren und Zeit fürs Wegwerfen. Zeit fürs Zerreißen und Zeit fürs Zusammennähen. Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden. Zeit fürs Lieben und Zeit fürs Hassen. Zeit für Krieg und Zeit für Frieden. Ja, die Zeit wird kommen, wo Christus zerreißt, wo er Krieg führt mit dem Schwert seines Mundes und wo er töten wird. Aber zunächst ist er erschienen, um die Rettung zu bringen. Darum war seine erste Predigt in Lukas 4, sicher erinnert ihr euch, ab Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagenen Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Der Herr hatte tatsächlich auch seinen Plan mit den Samaritern. Denkt daran, dass das Lukas-Evangelium zur Apostelgeschichte gehört. Das ist ein Doppelwerk. Und hier erfahren wir, dass der Herr nicht vorhatte, Feuer über Samaria zu bringen, sondern seine Gnade. Wir lesen gleich am Beginn der Apostelgeschichte Kapitel 1, dass Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und tatsächlich lesen wir dann später in Kapitel 8 der Apostelgeschichte, wie so viele von den Samaritern zum Glauben gekommen sind und gerettet worden. Das war der Plan des Herrn. Wenn es nach Johannes und Jakobus gegangen wäre, gäbe es gar keine Samariter mehr, die zu erlösen wären. Und schon in Johannes Kapitel 4, da begegnet Christus den Samaritern. Und er sagt zu seinen Jüngern, siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an. Denn sie sind schon weiß zur Ernte. Und da heißt es, und aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Menschen, auf die man doch am liebsten das Feuer rufen würde, sie finden Gnade bei dem Herrn Jesus Christus. Ohne Waffengewalt, ohne Feuer. Christus siegt über die Samariter und über alle anderen Völker durch das Wort seiner Gnade. Und wenn er abgelehnt wird, was tut der Herr Jesus dann? Vers 56 in unserem Text. Und sie gingen nach einem anderen Dorf. Was, keine Vergeltung? Die wird kommen, aber nicht jetzt. Jetzt gehen sie in ein anderes Dorf. Und ihr Lieben, das sehen wir auch später bei den Aposteln. Wenn sie Ablehnung erfahren haben in einer Stadt, gingen sie in die nächste. Die biblische Evangelisationsmethode ist nicht, werd Christ oder stirb, wie es häufig in der Kirchengeschichte war. Evangelisation geschieht nicht durch Gewalt oder Schwert oder durchs Feuer, sondern durch die Verkündigung des Evangeliums. Die Jünger haben das eine Große noch nicht verstanden, dass dieser Christus gekommen ist, um tatsächlich erst einmal abgelehnt zu werden, um zu sterben und dass er dagegen nicht kämpft. Das, was hier in Samaria geschieht, ist im Grunde einfach nur ein Vorgeschmack auf Jerusalem. Und das haben sie noch nicht verstanden, dass Christus gekommen ist, um abgelehnt zu werden. Er wird nicht kämpfen gegen diese Ablehnung. Noch einmal aus Jesaja 50, ich bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Überlegt einmal, wie groß diese Versuchung doch sein muss, doch tatsächlich Feuer vom Himmel zu senden. Das hätte Christus tun können, wenn er wollte. Versteht ihr, was die Jünger hier tun? Sie versuchen ihn, dass er nicht leidet. Das musst du nicht erleiden. Das musst du dir nicht bieten lassen. Gebrauche deiner Macht. Lass es dir nicht gefallen, sondern sende Feuer vom Himmel. Geh nicht diesen Weg der Schmach und der Ablehnung, dass man so mit dir umgeht. Sende einfach Feuer vom Himmel und es ist aus mit ihm. Verstehst du diese Versuchung? Und verstehst du darum auch, warum Christus sie tadelt? Denn dazu ist er nicht erschienen, um seine Macht zu seiner Verteidigung zu gebrauchen, sondern um sein Leben zu opfern. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem und sie unterstützen ihn nicht dabei, sein Leben zu geben. Ganz im Gegenteil, sie versuchen ihm, dass er sein Leben nicht hingibt und dass er nicht bereit ist, dieses Leiden auf sich zu nehmen, dass er es sich nicht bieten lässt. Ihr Lieben, hier ist eine sehr, sehr wichtige Lektion für uns alle. Christus gab Johannes und Jakobus dann auch den Beinamen Boanerges, das heißt Söhne des Donners, weil sie vielleicht auch zu anderen Gelegenheiten die Neigung dazu hatten, einfach den Weg gehen zu wollen, der Macht und der Gewalt, um Dinge durchzusetzen, rigoros und ohne Gnade. Aber noch einmal, der Heilige Geist führt uns nicht dazu, dass wir einfach mit dem Finger auf andere zeigen, darüber nachdenken, wie andere darin versagt haben, sondern der Heilige Geist überführt uns persönlich von unserer Schuld auf diesem Gebiet und sagt, bist du nicht auch immer wieder mal ein Donnersohn, eine Donnertochter, dass gleich bei dir Groll und Zorn hochkommt und im Eifer des Gefechts lässt du dich von deinem Temperament leiten und versündigst dich schwer? Wisst ihr, wir können auch gute Absichten haben und uns dennoch schwer versündigen, wenn wir uns leiten lassen von unserem Temperament. Es heißt, J.C. Ryle sagt das, also kommentiert er diese Stelle, er sagt, es ist möglich, viel Eifer für Christus zu haben und dies dennoch auf höchst unheilige und unchristliche Weise zur Schau zu stellen. Es ist möglich, es gut zu meinen und gute Absichten zu haben und dennoch in unserem Handeln die schwerwiegendsten Fehler zu begehen. Es ist möglich, sich auszumalen, dass wir die Heilige Schrift auf unserer Seite haben und unser Verhalten mit Bibelzitaten zu unterstützen und dennoch schwerwiegende Fehler zu begehen. Aus diesem und anderen Fällen, die in der Bibel genannt werden, wird sonnenklar, dass es nicht ausreicht, eifrig und wohlmeinend zu sein. Sehr schwere Fehler werden häufig mit guten Absichten begangen. Von keiner Seite hat die Gemeinde wohl so viel Schaden erlitten wie von unwissenden, aber wohlmeinenden Männern. Und wie ist das bei dir? Dass du eifrig bist und es wohl meinst und vielleicht gute Absichten hast, aber du merkst, dass du so versagst und dass du so schwer sündigst? Eifer schützt nicht vor Fehlern. Und wie häufig ist man eifrig und meint, vielleicht recht zu haben. Und sich sogar meint, man setzt sich vielleicht für die Ehre des Herrn an, aber merkt gar nicht, dass man dabei sündigt und dass man vielleicht seinen eigenen bösen Temperament freien Lauf lässt. Lasst mich euch den Kommentar von Johannes Calvin vorlesen zu dieser Stelle, der das Ganze noch ein bisschen ausführlicher erklärt als J.C. Ryle. Er sagt, mit seiner Antwort zügelte der Herr nicht nur die ungezügelte Wut der beiden Jünger, sondern legt uns allen die Regel auf, unserem Temperament nicht nachzugeben. Denn wer irgendetwas unternimmt, sollte sich voll und ganz bewusst sein, dass er die Autorität und Führung des Geistes Gottes hat und dass er von angemessenen und heiligen Absichten geleitet wird. Viele werden sich von der Hitze ihres Eifers antreiben lassen, aber wenn der Geist der Besonnenheit fehlt, endet ihr Aufkochen in Überschäumen. Häufig kommt es vor, dass sich unreine Gefühle des Fleisches mit Eifer vermischen und dass diejenigen, die scheinbar die schärfsten Eiferer für die Ehre Gottes sind, sich von persönlichen Gefühlen des Fleisches blenden lassen. Wenn nicht unser Eifer vom Geist Gottes gelenkt wird, wird es niemals dazu nütze sein, für uns zu sprechen. Aber der Geist selbst vermag uns, durch Weisheit und Umsicht zu leiten. damit wir nichts tun, was unserer Pflicht zuwiderläuft oder über unsere Berufung hinausgeht. Kurz gesagt, nichts anderes als das, was besonnen und angemessen ist. Und indem er allen Schmutz des Fleisches entfernt, kann er unserem Verstand die richtigen Gefühle vermitteln, damit wir nichts anderes wünschen als das, was Gott uns unterbreiten wird. Christus gibt seinen Jüngern die Schuld, weil sie, obwohl sie vom Geist des Elias weit entfernt waren, voreilig von sich selbst meinten, sie könnten das tun, was er getan hat. Elia aber vollzog das Gericht Gottes, das ihm durch den Geist zugesprochen worden war. Doch sie stützten sich auf die Rache, nicht durch den Befehl Gottes, sondern durch die Regung ihres Fleisches. Und deshalb sind die Beispiele der Heiligen keine Rechtfertigung für uns, es sei denn, derselbe Geist, der sie geleitet hat, wohnt in uns. Soweit Calvin. Also Johannes Calvin sagt, die Hauptlektion dieses Textes liegt darin, dass wir uns nicht von den bösen Regungen unseres Fleisches leiten lassen dürfen. Denn unser Fleisch will einfach Vergeltung. Unser Fleisch will einfach Recht haben. Unser Fleisch will sich nichts gefallen lassen und sich nichts bieten lassen und will einfach, dass die Feinde vernichtet werden. Wisst ihr, wenn Christus so gelebt hätte, dann wäre er nicht für uns gestorben. Und dann wäre er diesen Weg nach Jerusalem nicht gegangen. Die Frage ist, in welchem Geist reagieren wir auf die Angriffe, die wir erhalten? Wenn wir respektlos behandelt werden, wenn wir ungerecht behandelt werden oder vielleicht sogar beleidigt werden, sind wir dann die Donnersöhne? Haben wir nicht studiert in 1. Korinther 13, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Nun, wo war hier das Mitleid und die Schonung und die Langmut? Der Bibelkommentator Matthew Henry sagt, dass hier der Stolz und böse Leidenschaft und persönliches Rachegefühl bei den Jüngern zu sehen ist und dass sie das alles unter den Mantel des Eifers für den Herrn verdecken. Matthew Henry sagt, sie hätten Gnade vom Himmel über sie erflehen sollen, doch sie wollten das Feuer rufen. Ja, tatsächlich, wir müssen aufpassen, denn viele können sehr langsam darin sein, anderen das Evangelium, die Gnade zu bringen, damit sie in den Himmel kommen, und sehr schnell darin sein, andere zu verdammen, dass sie doch in die Hölle gehen mögen. Ja, das Gericht kommt. Jesus sagt das ein Kapitel später, er sagt dort ab Vers 8, und in welcher Stadt ihr kommt und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Und in welcher Stadt ihr aber gekommen seid und sie nehmen euch nicht auf, da geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht, auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab, doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Ich sage euch, dass es Sodom an jenem Tag erträglicher ergehen wird als jener Stadt. Ja, das Gericht kommt. Es kommt. Aber jetzt ist Christus da, um die Erlösung zu verkündigen. Und wir dürfen nicht durch persönliches Beleidigtsein den Fluch Gottes über Menschen bringen, sondern ihnen das Heil und die ewige Erlösung bringen wollen. Denn das Gericht wird kommen durch den Herrn. Haben Sie denn vergessen, was Sie in Lukas 6 gehört haben, ab Vers 27? Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar, und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr, denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde, tut Gutes und leiht, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Wenn die Jünger doch nur ahnten, dass auch über sie das Feuer vom Himmel hätte kommen müssen. Auch über sie. Doch Christus, er ging fest entschlossen nach Jerusalem. Nicht, um die Sünder zu töten, sondern um sich töten zu lassen. Nicht, um sich selbst zu verteidigen, sondern um sich selbst verurteilen zu lassen. Nicht, um Gewalt anzuwenden, sondern sich Gewalt antun zu lassen. Nicht um den Zorn Gottes herabzurufen, sondern um den Zorn Gottes am Kreuz zu tragen. Für alle, die glauben. Für die Apostel mit all ihren Sünden. Für die Samariter, die glauben. Mit all ihren Sünden. Mit all ihrem Versagen. Und auch für dich und für mich. So sind wir dankbar, dass der Herr Jesus Christus diesen Weg entschieden ging. Obwohl er die Macht hatte, alle seine Feinde zu richten und sich aus dieser Situation zu befreien. So sind wir dankbar, dass der Heilige Geist uns überführt, wo wir nicht voller Gnade und Liebe waren, sondern uns haben verleiten lassen, von unserem Fleisch das Gericht heraufzubeschwören, wo wir hätten Gnade haben sollen und flehen sollen um Erbarmen, wo wir Geduld und Nachsicht hätten haben sollen, wo wir vergessen haben, dass das Feuer Gottes auch über uns hereinbrechen müsste. Wie haben wir gelesen heute Morgen im Psalm 103? Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rächen, wird nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Gepriesen sei unser wunderbarer, heiliger, unser herrlicher Retter, Jesus Christus. Amen. Amen.